Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
Dungeons and Dragons, das ist sicher der Klassiker unter den Pen-and-Paper-Rollenspielen. Es gibt aber noch eine Menge andere spannende Spiele, die man mit Stift, Papier, Würfeln, mehrbändigen Regelwerken und vor allem viel Fantasie spielen kann. Der Reiz bei all diesen Rollenspielen? Einfach mal einen Abend lang ein ganz anderer sein, einfach mal in eine neue Rolle schlüpfen. Meine beiden ältesten Söhne sind Dungeons & Dragons Fans, deshalb kann ich die Leidenschaft für diese Rollenspiele gut nachvollziehen. Und auch mein heutiger Studiogast hat das Rollenspiel zu seiner Passion gemacht, allerdings weit über die normalen Spieleabende hinaus, denn Raphael Hupe ist katholischer Religionslehrer an der Adolf-Kolping-Berufsschule in München und nutzt dort Rollenspiele auch für seinen Unterricht mit den Förderschülern. Wieso Rollenspiele uns im Leben weiterhelfen, ja, wie sie sogar unser Leben im positiven Sinn verändern können, darüber spreche ich jetzt mit Raphael Hupe in der Kolpingstunde. Herr Hupe, herzlich willkommen im MKR-Studio. Herr Hupe, wann haben Sie denn bemerkt, dass man mit Rollenspielen Bildung vermitteln kann, beziehungsweise die eigene Lebenswirklichkeit hinterfragen kann? Wann fing das an?
Ich habe das erste Mal 2017 ein Event nicht nur für Erwachsene gemacht, wo wir uns einfach untereinander so im Freundeskreis mit Fantasy-Rollen auseinandergesetzt haben, sondern fast aus der Not rausgeboren haben wir für Kinder und Jugendliche ein Event gestartet. Die Organisation dahinter heißt Waldritter. Wir haben es bis jetzt nicht weiter verfolgt, aber ich bin da mit dem Jugendpfleger von der katholischen Jugendstelle Ebersberg perspektivisch dran. Liebe Grüße an Robert Dembinski, dass wir das so für die nächsten Jahre für Kinder und Jugendliche aufbauen, weil er das mit jungen Erwachsenen jetzt unter dem Namen Chroniken des Phönix macht. Da ist es mir wirklich tatsächlich das erste Mal gekommen, dass ich so die beiden Bereiche meines Lebens, Jugendarbeit und Rollenspiel, verbinde.
Hat aber auch was mit Ihrem jetzigen Beruf zu tun oder als Pädagoge. Letzten Endes sind Sie als Religionslehrer auch Pädagoge.
Ja. Also ich habe Theologie studiert und habe mir die Pädagogik, muss man ehrlich sagen, in der Kolpingjugend angeeignet. Also ich bin da seit 1998 in der Kolpingjugend München-Giesing als Gruppenleiter tätig. Zuerst für die Kleinen, dann für die Mittleren, dann für die Großen. Jetzt mische ich wieder ein bisschen mit und supporte die Kolpingjugend, wo sie mich benötigen, auf lokaler Ebene, Bezirksebene. Also tatsächlich habe ich mir meine Sporen da wirklich in der Pfarreipraxis angeeignet.
Hinter der Methode der Rollenspiele steckt ja als Ausgangspunkt die These, dass wir alle im Leben eine Rolle spielen und unsere Rolle letzten Endes selbst bestimmen können. Was fasziniert Sie denn sozusagen an dieser Rollenspielthese, dass Sie die jetzt so beruflich und auch privat so leidenschaftlich anwenden, dass da diese Leidenschaft entstanden ist?
Ich habe grundsätzlich von Kindheitsbeinen an immer wieder auch in Theaterstücken mitgespielt. Also das heißt bei uns eben in der Kolpingbühne, Martinspiel, Krippenspiel, Engel beim Brandner Kasper. Und habe flankierend dazu Rollenspiel in einer aktivierenden Form erlebt, wo man es eben nicht wie im Theater ist, wo man eine feste Rolle lernt, sondern mit einer Methode, die nennt sich Pen and Paper. Das ist eine Form von Brettspiel. Man hat einen Spielleiter, der erzählt eine Geschichte und hat dann eine spezifische Rolle, die man sich selbst erstellt in der Geschichte, die in der Geschichte eingreift. Also ich finde es anhand von Märchen immer ganz interessant. Man stelle sich vor, man würde bei Schneewittchen den Prinz und sein Gefolge spielen und dann am Anfang erstmal der bösen Schwiegermutter begegnen, bei einer unverdächtigen Audienz merken, da ist was faul, dann einem Jäger begegnen, dem es ganz, ganz schlecht geht, weil er irgendwie sowohl mal seine Herrin betrogen hat, als auch ein Schneewittchen sehr schlecht behandelt hat und dann sich über sieben Berge, sieben Zwerge durchabenteuern und am Ende trifft man dann einen Glassarg. Also jetzt mal als fiktives Beispiel. Und das Spannende ist, dass man da die Geschichten dann einfach selber mitdefiniert und dass man dann selber nochmal einfach seine Position findet und in der Rolle dann nochmal eigene Sachen errichtet. Also das ist einmal das Abenteuern. Und das andere ist mir über die Jahre einfach gekommen, dass ich gemerkt habe, einfach auch durch meinen eigenen Lebensweg, dass ich in verschiedenen Settings so unterschiedlich bin. Also gerade bei mir ganz spezifisch, ich komme aus Giersing, ich war Ministrant, aber war gleichzeitig einer, der mit 13, 14 auf der Straße rumgehangen hat und mit den Obdachlosen von Giersing durchaus auch eine gewisse Nähe hatte. Ein Teenager, der seine Zigarette wegwirft und dann zum Ministrieren geht, sind einfach zwei Welten. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, ich muss in verschiedenen Settings einfach jemand ganz anderes sein. Oder ich habe mit 14 eine kleine Schwester bekommen. Ja, das passt ja auch überhaupt nicht zu einem Jugendlichen, dass er sowohl auf dem Spielplatz fährt und babysittet, als auch eben nachts auf einer Party dann sich einen wegfeiert.
Das heißt, Sie haben diese These der Rollenspiele schon intensiv im eigenen Leben erfahren, bis heute im Endeffekt, weil Sie die auch beruflich, privat, das eine Rolle spielt.
Genau, ja. Also ich habe da erlebt, dass man in verschiedenen Situationen oder verschiedene Fähigkeiten einfach notwendig sind, weil man einfach, ich glaube, auch so ein bisschen Grenzgänger bin, weil ich wahrscheinlich kein typischer Religionslehrer bin. Auch für einen Rollenspieler bin ich, dadurch, dass ich eben in der Kirche aktiv bin, bei vielen auch erstmal nicht typisch. Wobei auf den zweiten Blick dann ganz viele sagen, ja natürlich haben wir früher in den Pfarreiräumen irgendwie auch das Schwarze Auge oder Dungeons & Dragons gespielt, wenn einem die Spieler was sagen. Und ich kenne auch tatsächlich da noch mehr Rollenspieler im Kirchensetting, eben nicht nur Chroniken des Phönix. Das nächste war natürlich dann, es gibt auch in der Kirche ja immer wieder dieses Rollenspiel-Thematik. Ich will jetzt gar nicht so hochgehen wie Passionsspiele, aber vielleicht gibt es ein paar Leute, die am 6. Dezember sehr aktiv sind oder gerade spezifisch die Sternsinger. Das ist natürlich eine Rolle, die wir da einfach immer einnehmen und über diese Rolle, und das ist dann das Nächste, dann auch eine Botschaft weiter vermitteln. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Unterschied zu diesem Spaßrollenspiel, dass ich sage, okay, man kann mit diesem Rollenspiel auch nochmal anders Botschaften vermitteln, weil man einfach durch die Kleidung, durch das andere Auftreten einmal eine erhöhte Aufmerksamkeit kriegt und andererseits so einen Fokus setzen kann. Also eben die Sternsinger setzen klar den Fokus, wir repräsentieren die ganze Welt, die bei Jesus zu Gast ist, und wir sammeln Spenden für.
Die Sternsinger, das stelle ich mir so vor, das ist jetzt eher ein Rollenspiel auf Zeit, aber man verändert eben was, man sammelt Spenden, es geht anderen dadurch besser. Jetzt kann ich aber mit einem Rollenspiel, und das, glaube ich, wenden Sie in der Schule an, eben auch so grundsätzlich mein Leben verändern. Sie haben es mit Förderschülern zu tun, die aus bestimmten sozialen Verhältnissen kommen. Wie wenden Sie da das Rollenspiel an? Welche Rolle spielt das da?
Ich wende jetzt einfach mal den Begriff Tallerhorn an, so problematisch er von manchen gesehen wird, aber meine Jungs kommen damit super klar, sich selbst zu bezeichnen. Also diejenigen, die einfach vor allem aus Verhaltensgründen in der Schule sind oder weil sie einfach sozial sehr, sehr stark benachteiligt sind. Wichtig, das sind an der Adolf-Kolping-Berufsschule nicht alle. Wir haben sehr, sehr angenehme, sehr liebe Leute, die einfach mit Lernschwächen zu tun haben oder mit Krankheiten zu tun haben. Aber einige haben halt die Verhaltensthematik, dass einfach ihr Verhalten nicht zu einer normalen Gesellschaft passt, sie aber für sich in einer Rolle stecken, die für sie funktioniert. Ja, also wenn ich das mal nachspiele, wenn ich grundsätzlich halt einfach nur mit Walla Digga unterwegs bin, ja, dann funktioniert es bei mir in der Hut voll gut. Aber wenn ich Hut verlasse, dann habe ich ein Problem. Und das ist oft denen nicht ganz bewusst, weil sie einfach in diese Rolle, und das habe ich als Teenager auch gemerkt, einfach reingeworfen wurden, weil es gar keine andere für sie gab. Ja, wenn man in gewissen Stadtvierteln aufwächst mit gewissen Nationalitäten, wenn man leider auch, muss ich ehrlich sagen, gesellschaftlich mit gewissen Hautfarben und Herkünften unterwegs ist, ich weiß, das ist sehr drastisch, aber es ist so das, was die Jungs erleben, dann sind gewisse Rollen sehr, sehr leicht einzunehmen, und dann merke ich immer wieder, dass den Jungs, auch Mädels, aber es sind mehr Jungs, klargemacht werden muss, hey, diese Rolle, die sehr viel mit Ehre, sehr viel mit Macht, sehr viel mit Kampf, sehr viel mit auf der Straße sein, was auch immer verteidigen, dass diese Rolle ganz klar auf Zeit angelegt sein muss, weil sie in der normalen Gesellschaft hochgradig dysfunktional ist. Ja. Ich gehe da auch immer mit so Logiken aus dem Computerspiel ran, Rollenspiel findet ja viel in Computerspielen ran. Ich sage ihnen, okay, stell dir vor, du bist der Charakter in einem Computerspiel, und man levelt ja oft so seine Fähigkeiten in so Computerspielen. Startet überall ganz niedrig und dann hoch, und dann frage ich sie immer so, hey, welche Fähigkeiten levelst du eigentlich mit deinem Gangsterleben auf der Straße? Und wenn die Fähigkeit Leute beleidigen, schlägern, illegale Substanzen verticken, Leute abzocken und Frauen blöd anlabern ist, dann sage ich, okay, das ist wohl eine hohe Fähigkeit, die du hast, aber jetzt überleg mal, wo du die brauchen kannst. Ja. Und da komme ich halt dann drüber, okay, welche Rollen spielst du erstmal grundsätzlich noch in deinem Leben? Wer bist du in deiner Familie? Wer bist du mit einer Partnerin? Wer bist du gegenüber deinen jüngeren Geschwistern? Und dann merken die schon, okay, ich muss nicht nur der sein. Und dann gehe ich perspektivisch an das Gehen, welche Rollen werden von dir in Zukunft benötigt und was musst du da dann tun? Fruchtet nicht immer, aber ist so eine Herangehensweise.
Also gerade in der Berufsschule wahrscheinlich wichtig, welche Rolle könnte ich denn an einem zukünftigen Arbeitsplatz spielen?
Genau, also unsere Berufsschule ist sehr stark mit BVJ-Klassen unterwegs. Also da haben wir sehr viele Schüler. BVJ heißt Berufsvorbereitungsjahr. Das sind Schüler, die kommen von den Förderschulen, einige auch von den Mittelschulen, einige wenige auch aus der Regelberufsschule. Also das sind die Berufsschulen, die man generell kennt, wo es für sie sehr schwierig war, und orientieren sich dann in einem Jahr in der Vollzeitklasse in 15 verschiedenen BVJs nochmal beruflich ganz spezifisch. Das finde ich ein sehr großartiges Konzept, weil sie da wirklich dann in der Werkstatt praktisch arbeiten lernen, oder wir haben einen Laden, eine Bäckerei, eine Metzgerei, einen Friseursalon, wo sie wirklich aktiv arbeiten, auch dann wirklich Selbstwirksamkeit erfahren. Das finde ich auch eine Wertschätzung. Ne? Die kommen da am Ende raus. Also gerade wenn ich meine Metaller denke, die haben uns jetzt zum Bistumsjubiläum Münzen gebaut für den Corbinian. Da merke ich einfach, wie die reifen in dem einen Jahr in diesem BVJ. Nicht alle machen danach den Beruf, wo es dann drauf ankommt in diesem BVJ, leider. Aber ich finde, das bringt ihnen eine Form von Teilhabe in der Gesellschaft und eine Form von, ja, Rückmeldung, hey, du kannst da was. Da gibt es was für dich, wo du auf dem ersten Arbeitsmarkt hin kannst, was für viele einfach noch wahnsinnig schwer sind, weil sie einfach ja, Förderschüler sind mit verschiedenen Benachteiligungen, die oft an den Förderschulen davor sehr gut behandelt, sehr gut gefördert wurden, wo gut auf sie aufgepasst wurde. Aber dann der Übergang halt für einen Förderschüler nochmal schwieriger als beispielsweise für einen Mittelschüler oder einen Realschüler, der halt einfach, ja, da klar ist, okay, ich gehe jetzt einfach in eine Arbeit und dann werde ich diese Arbeit machen.
Also durch das Rollenspiel auf die eigene Persönlichkeit schauen ist die eine Möglichkeit in der Schule und dann aber geht es natürlich auch um Wissensvermittlung, das kann man auch dafür anwenden.
Genau, ja. Da habe ich jetzt das konkrete Beispiel gerade schon genannt, den Corbinian. Wir haben letztes Jahr zum Bistumsjubiläum, 1300 Jahre Corbinian in Freising, Glauben, Leben, in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Engagierten, die ich gegründet habe im Erzbistum, die heißt Legendenrollenspiel, heißt die Organisation, haben wir verschiedene Module entwickelt und im Unterricht eben getestet, um Heiligenlegenden als Rollenspielangebote Schülern zu vermitteln. Und da haben wir einmal ein Rollenspiel entwickelt, das hieß Rettet Bischof Corbinian, haben uns auf den Bär gar nicht so bezogen. Es gibt eine andere Situation beim Corbinian, wo er sich in Freising mit der Herzogin und ihren Schergen anlegt. Sie setzt ihm einen Meuchler auf die Fersen und Corbinian wird durch seine Mönche im letzten Moment gerettet. Wir haben diese Methode eben, ähnlich wie ich es vorhin mit dem Schneewittchen gemacht habe, auf ein Rollenspiel umgemünzt und haben das in zwei Versionen. Einmal lässt sich es in so 2 Stunden spielen, man kann recht frei agieren. Und einmal ist es so eine Version, die haben wir auf Messeaufstellern in so 20, 30 Minuten spielbar und haben das mehr oder weniger wie ein, vielleicht haben Sie es schon mal Rollenspielbücher gesehen, das sind so Bücher mit zig Kapiteln, wo man zwischen den Kapiteln wandert, so ähnlich haben wir das aufgebaut und wo man eben viele Entscheidungsmöglichkeiten hat und dann als Gruppe einmal interaktiv tätig wird und sagt, okay, retten wir den Bischof wirklich oder sind wir jetzt hier Schergen der Herzogin, machen wir das so, machen wir das so. Machen wir illegale Dinge, um ihm zu helfen oder nicht? Und da kommt eine gute Gruppendynamik bei rum. Und gleichzeitig durch diese Auseinandersetzung und dadurch, dass wir die einzelnen Kapitel auch mit Bildern versehen haben, liebe Grüße an meine Bildzeichnerin Natalia Melnikova, die das großartig gemacht hat, haben wir da einfach den Leuten nochmal eine Wissensvermittlung gegeben, weil die Bilder historisch akkurat sind. Aus dem 8. Jahrhundert haben wir geschaut, dass wir wirklich die Leute aus der Zeit darstellen. Und weil die Welt dadurch einfach nochmal anders plastisch wird, wenn man merkt, okay, so und so ist es damals gewesen. Die Leute haben daran geglaubt, dass die Heilerin eine Hexe ist. Der Herzog war zwar der Herrscher Bayerns, aber er war im Konflikt mit einem Frankenherrscher Karl Martell, der ihn letztendlich überrumpelt hat. Ein Bischof war als Machtfaktor wichtig, aber es war einfach nicht die mittelalterliche Zeit, wo die Kirche eine absolute Macht hat, sondern er war im Endeffekt da eine neue Instanz im der Stadt, die einfach auch mit seinem moralischen Anspruch da einfach Aufsehen erregt hat. Und das gibt halt Diskussionen. Ja.
Das Corbinians-Projekt war auch für Sie dann wieder eine Gelegenheit, auch als Laiendarsteller aktiv zu werden.
Genau, das hat sich da ergeben. Also da hat sich im Rahmen von Legendenrollenspiel eine Vortragsreihe ergeben, die hieß am Anfang Bischof Abeo erzählt, weil wir den Abeo einfach als historischen ersten deutschsprachigen Autor und Begründer der Freisinger Domschule und als Erzähler Corbinians einfach in den Vordergrund rücken wollten, hat sich dann zum Corbinian umgebaut, weil der Corbinian halt als Person doch für die meisten greifbarer ist. Bei den Vorträgen haben wir uns dann angewöhnt, dass ich als Corbinian auftrete und Vorträge halte über die Zeit und über die Legenden vom Corbinian. Und dann hat sich es eben ergeben, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Instagram-Kanal vom Erzbistum und mit der Frau Dr. Reischl, die das Bistumsjubiläum geleitet hat und mit dem Herrn Weihbischof Bischof, dass wir da einzelne Videos gedreht haben in der Rolle des Corbinian und dass ich als Corbinian da auch zur Verfügung stand und weiterhin stehe. Also wenn es da Bedarf gibt, ist der Corbinian durchaus auch verfügbar, sei es für Jugend-Corbinian, Bennofest nächstes Jahr wahrscheinlich wieder oder auch wenn jemand irgendwo einen Corbinian-Darsteller braucht oder einen Vortrag dafür, dann stehen wir von Legendenrollenspiel oder ich ganz konkret sehr gern zur Verfügung. Also das Wissen ist durchaus noch da und das Jubiläum kann ja auch noch eine Fortdauer haben.
Das klingt alles ja sehr aufwendig. 6 Module sind es insgesamt. Einige haben Sie schon beschrieben. Es kommen auch noch Workshops für Firmentage dazu, für Firmlinge oder Krimi-Dinner sogar. Wie war denn das vom Aufwand? Ich stelle mir das so neben der Berufstätigkeit ganz schön heftig vor.
ich muss sagen, mir macht es Spaß. Und dadurch, dass ich seit 2007 Rollenspiel-Events organisiere, also eher davor, man nennt es Live-Rollenspiel, man trifft sich mit Leuten zusammen in Verkleidung auf einem Zeltplatz oder auf einer Burg oder auch schon mal in Pfarrheimen und spielt dann seine Rollen einfach mal einen Abend, einen Tag, bin ich das durchaus gewöhnt. Das ist das eine. Das andere ist, mir macht das sehr viel Spaß. Es war natürlich eine gewisse Vorbereitungszeit. Ich war dabei auch nicht alleine. Und es fing an Ende 2020 schon mit der Vorbereitung, weil wir es da eben für Jugend Corbinian ein Event machen wollten. Eben wieder zusammen mit dem Robert Dembinski von der Jugendstelle damals München Nordost, jetzt Ebersberg. Und der Robert hat mir gesagt, du, wir schaffen das nicht auf Jugend Corbinian live. Es ist ja online mittlerweile. Kann man das nicht irgendwie online als Pen and Paper spielen? Es hat mich erst überfordert, aber eine Woche später haben wir es dann gespielt. Und dadurch, dass es schon bestehende Regelwerke gibt und dadurch, dass ich immer schon Erfahrungen damit habe, wie ich so Texte schreibe und einfach dadurch, dass Abeus Corbinians Legende ein wunderbares Stück Literatur ist und es sich einfach ergibt. Also wenn man die Methodik mal drin hat, ist das gar nicht mal so aufwendig. Aber ja, das waren schon auch immer ein paar Nachtsessions und also es war es wert und ich habe zum Glück ein bisschen zeitliche Ressourcen.
Und als Theologe, das müssen wir vielleicht auch dazu sagen, spielt es ja auch eine Rolle für Sie, so etwas zu machen. Sie haben sich auch rollenspieltechnisch auch schon mit Adolf Kolping zum Beispiel beschäftigt. Also die Heiligen haben es Ihnen angetan, die benutzen die gerne für diesen Zweck. Wie kommt das?
Also es fing an mit dem Studium. Ich habe mal eine Diplomarbeit versucht über den heiligen Patrick beim Herrn Professor Kani. Wir haben festgestellt, dass die Frage nicht beantwortbar ist. Also es war die Frage, an wen er in welcher Situation, an wen und warum er seine Konfession ist geschrieben hat. Es fehlen weitere Quellen, somit kann man da ins Irland des 5. Jahrhunderts einfach außerhalb von Patrick nicht eintauchen. Das ist zwar leider gescheitert, aber ich hatte das Thema weiterhin begeistert. Ich bin einfach schon immer irgendwo Frühmittelalter-Fan und über mein Rollenspielding habe ich mir gedacht, okay, wie kann man so eine Heiligenlegende, die ja für sich einfach erstmal nur ein Stück Literatur ist, wie kriegt man das Ganze methodisch nochmal so aufbereitet, dass sich die Leute damit reinversetzen wollen? Und wie kriege ich dadurch auch die Themen oder die Inhalte, die ein Heiliger vermittelt, mit nochmal anders an den Mann? Ich nenne das so ganz flapsig Demokratisierung von Heiligkeit. Und beim Adolf Kolping, den habe ich jetzt eher in einem Kabarettprogramm schon mal gespielt und ich hätte eine Idee, wie man den Adolf Kolping auch nochmal als Spiel aufbereiten könnte, so eine Art Detektivspiel. Das ist dann eher nochmal auch, es ist auch immer eine Sache, die einfach viel Spaß macht und die einen gewissen, ja, macht sich da auch einen gewissen Jux mit der ganzen Sache. Also meine Idee, die ist noch in der Schublade, war so, man lässt Kolping und Ketteler, den späteren Arbeiterbischof, lässt man hier in München, wo sie miteinander studiert haben, zufälligerweise einen Kriminalfall lösen in den 1840ern. Der Gag ist, man beschäftigt sich mit den Leuten, indem man sie dann irgendwie da erlebt. Und es ist eine bewährte Methode, die ist im Moment relativ in. Denken Sie an Escape Rooms, denken Sie an eben das Creamy Dinner, Dungeons & Dragons kommt wieder. Und da denke ich mir, warum macht man es nicht mit historischen Personen, die eine Message haben und kriegt die Message darüber vermittelt? Und eben diese Botschaft halt einfach auch, weil jetzt mal ganz konkret, eben wenn wir den Adolf Kolping nehmen würde, eben, ich erlebe es ganz oft, da wird beschrieben, ja, so und so hat er gelebt, dann und dann hat er sich entschieden, dass er das und das macht und dann wurde er Pfarrer in Elberfeld. Und da denke ich mir, okay, und weiter, wie ging es denn bitte konkret, dass dieser Influencer Kolping da seine Rolle eingenommen hat, eine Rolle, die ja auch kantig ist, ne, wenn ich da mal überlege, ne, mit Mitte 30 wieder mit den Jugendlichen abzuhängen, die da alle aus diesem Arbeitermilieu sind. Wie hat er das konkret gemacht? Und das finde ich ganz spannend. Und das geht, glaube ich, eher darum, indem man sich überlegt, da reinzuschlüpfen.
Und Sie haben es zwischen den Zeilen schon gesagt, bei allem, egal was es ist, ist auch ein wichtiger Grundsatz, es muss Spaß machen. Das ist auch so eine Maxime.
Deswegen mache ich es. Damit hat es angefangen. Und dann merke ich halt, okay, hey, ich kann mit was Spaß macht. So geht ja auch Jugendpastoral. Wir kommen erst von dem, okay, man spielt was miteinander, man erlebt was miteinander oder dieses ganze Thema Gemeinschaft. Ich kann jetzt natürlich ganz von oben theologisch anfangen, irgendwie mit, wir errichten das Reich Gottes, indem wir Gemeinschaft gemacht haben. Ich meine, der Kolping-Jugend neulich auch gesagt. Aber wenn man es dann eben von uns sagt, okay, das tun wir, indem wir zum Beispiel einfach erlebnispädagogisch Sachen miteinander machen oder ein Planspiel oder wir überlegen uns, stell dir vor, du bist der und jener. Also das habe ich eben neulich mal gemacht. Stellt euch vor, ihr wärt Kolping, stellt euch vor, ihr wärt Breuer, stellt euch vor, ihr wärt benachteiligte Gesellen. Was wollt ihr denn jetzt haben und was braucht ihr denn jetzt? Und dann gehen die Gedankengänge von selber, haben dabei Spaß und wenn ich Spaß habe, dann lerne ich viel lieber. Also das ist mir selber immer wieder auch klar geworden. Also ich muss ehrlich sagen, ich war nicht sehr gerne Schüler und hatte wenig, leider wenig Spaß daran, in so einer Schule zu sitzen und habe da parallel einfach so ab, eben nachdem so diese Straßenrumtigern-Phase relativ glücklicherweise beendet war, mit 15 gemerkt, okay, ich lerne erheblich viel mehr durchs Erleben, durchs Machen in Gruppenstunden, in Firmenvorbereitungsstunden, Zeltlagern und so weiter.
Das haben Sie auch schon angedeutet, Sie haben den nächsten Heiligen schon im Visier, den heiligen Benno, den Stadtpatron von München. Gehen Sie damit jetzt schon gedanklich schwanger für 2026?
Also ich wurde letztes Jahr beim Bennofest, liebe Grüße an der Stelle an den Katholikenrat in der Region München, wurde ich etwas flapsig dazu aufgefordert, doch den heiligen Benno mal in Blick zu nehmen. Spannend, ja, also ich habe es mir vorgenommen, ja, habe auch neulich mal ein paar Gegenstände in der Hand gehabt, weil also ich mache zu dem Rollenspiel auch Dioramen und ich habe mal ein Diorama von Freising erstellt aus dem 8. Jahrhundert und habe neulich ein paar Gegenstände in der Hand gehabt, die eignen sich vielleicht für die Burg Meißen, wo ja der Benno hingehört. Ja, ich fände es schon spannend. Ich meine, Benno hat natürlich den Vorteil, man hat sehr viel mehr Quellen als bei Corbinian und hat den Nachteil, dass man dann entsprechend sich sehr viel weiter einlesen muss. Vorteil beim Frühmittelalter, dass die Quellenlage so dünn ist, dass man recht relativ schnell in der Sache drin ist. Spannend. Also diese ganze Thematik mit den Sachsenkriegen, auch Mission von diesen slawischen Gebieten. Weil spannend, Benno ist hier in München, aber gehört ja eigentlich dann doch ins heutige Sachsen. Damals ein Randgebiet in Deutschland, wird dann wahrscheinlich auch sehr in so eine politische Auseinandersetzung gehen. Die Sache mit dem Fisch, wo er dann den Schlüssel wiederfindet, finde ich auch immer spannend. Wie baut man das Ganze dann nochmal in den Setting, in den Frame ein? Und ja, da hätte ich schon durchaus Spaß dran. Grundsätzlich ergeben sich es auch bei anderen Sachen, da Möglichkeiten, heiligen Legenden darzustellen. Also wir haben ganz angefangen mit dem heiligen Alto beispielsweise von Alto Münster, wo wir auch mal eine Legende im Nachmittag einfach ausprobiert haben. Ich kann mir aber, wie gesagt, auch noch andere vorstellen. Also wir haben Shortcards, also nenne ich mal so Entwürfe für spielbare Legenden, hätte ich von Janus Marinus. Dann in Münster ist der heilige Arsatius. Da gibt es eine Auffindungsgeschichte von zwei bajuwarischen Grafen, die fand ich ganz spannend. Und dann einige irische Heiligen. Also es gibt ein völlig abgefahrenes Buch vom heiligen Brandon, der irgendwie mit einem Ruderboot über den Atlantik zieht. Also da gäbe es einige Sachen, die man machen könnte. Frühmittelalter ergibt sich da ganz gut, weil es halt dann doch eine ganz, ganz fantastisch andere Zeit ist. Aber ja, nee, Benno ist durchaus im Blick.
Und wir behalten Corbinian auch im Blick aus dem vergangenen Corbinians Jubiläumsjahr. Da sind die ganzen Module weiterhin da auf der Homepage. Legenden-rollenspiel.de kann man sich das alles anschauen. Und wenn die Kolbing-Jugend Lust hat, die Kolbings-Familie, jemand anders, der Interesse hat, jetzt Feuer gefangen hat, hier durch ihre Erzählungen, der kann das weiterhin gerne buchen.
Genau, da stehe ich gern zur Verfügung. Also wir haben letztes Jahr auch die Diözesanwallfahrt ein bisschen damit mit dem Corbinian gestaltet und ja, bin grundsätzlich verfügbar.
Herr Hupe, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß, vor allem auch mit den Kollegen und Freunden, die Sie dabei unterstützen beim Thema Rollenspiele und dass es so lebendig weitergeht. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns in der Kolpingstunde waren.
Vielen, vielen Dank. Alles Gute und treu Kolping.
Ja, und wenn Sie jetzt neugierig auf die interaktiven Rollenspiele geworden sind, die Raphael Hupe anbietet, dann können Sie gerne auf ihn zugehen und mit ihm ein Rollenspiel, zum Beispiel für Ihre Pfarrei, die Kolpingsfamilie oder Kolpingjugend, auf den Weg bringen. Seine Kontaktdaten und alle weiteren Infos finden Sie auf legenden-rollenspiel.de. Legenden-rollenspiel.de. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und verabschiede mich bis zur nächsten Kolpingstunde. Am Mikrofon war Paul Hasel.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde. Die Nachrichten.
Mit Simon Vornberger. Gemeinsamkeiten zwischen den Teams auf Diözesanebene entdecken, sich vernetzen und gemeinsam weiterbilden. Das waren die Schwerpunkte des diesjährigen Vernetzungstreffens. Die 25 Teilnehmer hatten sich in Pasing getroffen, um sich fortzubilden und untereinander zwischen den vielzähligen Teams des Kolpingwerkes zu vernetzen. Im Seminar mit Referentin Hanna Schieferle gab es für die Engagierten Tipps für den Alltag, um die eigene Sprachlosigkeit zu überwinden und Stellung gegen Stammtischparolen beziehen zu können. Abgerundet wurde der Tag durch einen Abschlussgottesdienst mit Diözesanpräses Christoph Wittmann. Maximilian Marges ist der neue geistliche Leiter der Kolpingsfamilie Unterföhring. Magis wurde bereits 2024 in der Jahreshauptversammlung gewählt. Im Rahmen eines Ehrenamtsfestes übergab Diözesanpräses Christoph Wittmann jetzt aber offiziell die Ernennungsurkunde. Die inhaltliche Arbeit der geistlichen Leitung beschränkt sich nicht ausschließlich auf das Vorbereiten von Gottesdiensten, von Andachten oder Ähnlichem. Als Mitglied der Vorstandschaft soll Maximilian Magis das Geistliche und Spirituelle in der Arbeit der Kolpingsfamilie gewährleisten. Diözesanpräses Wittmann beschrieb in einer kurzen Ansprache dieses Amt als Brückenbauer, der immer wieder ermutigt und Hoffnung gibt. Die Welt ändert sich laufend. Aktuelle Schlagworte sind künstliche Intelligenz, Virtual Reality, ChatGPT und vieles andere. Aber was steckt eigentlich dahinter? Beim nächsten Diözesan-Frauentag am Samstag, den 15. März in München, geht es genau um diese Themen. Gemeinsam möchte die Runde herausfinden, wo Chancen liegen und welche Entwicklungen im Alltag hilfreich oder unterhaltsam sein können. Aber es bleibt auch Zeit zum Reflektieren, selbst kreativ zu werden und zum Austausch untereinander. Anmelden kann man sich über die Homepage des Diözesanverbandes. Wassil Safka, Vorsitzender des Kolpingwerkes Europa und Geschäftsführer von Kolping Ukraine, spricht in einem Interview mit dem Kölner Domradio über die aktuellen Entwicklungen rund um den Krieg und nimmt Stellung zu den Verhandlungen Trumps mit Putin. Wir sind besorgt, denn ohne uns verhandelt wird und wir keine Sicherheitsgarantien bekommen. Auch bei einem Friedensschluss wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Russland erneut angreift, warnt Safka. Das ganze Interview gibt es auf der Homepage von Kolping International und auf den Seiten des Kölner Domradios. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt's immer auch auf kolping-tv-münchen.de.
Das war die Kolpingstunde, produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.